Wie ist die Lage?
Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Am Sonntag, den 3.4., heißt es wieder, Altona blüht auf. Mit Aktionen rund um Frühling, Sport, Inklusion und Bewegung wird das Zentrum Altonas bereits zum 6. Mal zu einem großen Frühlingsfest. Natürlich lädt das Mercado an diesem verkaufsoffenen Sonntag zum Shoppen ein. Infos auf mercado.hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Verena Schnaus von den Good Games Studios. Ahoi Verena.
Hallo Lars, schön dich zu hören.
Liebe Verena, wenn alle zu Hause sitzen wie in den letzten 2 Jahren, kann dir das doch ganz recht sein, oder? Weil dann einfach alle spielen. Seid ihr Corona-Gewinner?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir schon sagen können, dass wir insbesondere in der Anfangsphase der Pandemie, also als wir den ersten Lockdown hatten vor 2 Jahren, da im März, April, Mai, dass wir dort spüren konnten, dass sehr viele Leute sich sehr viel öfter als sonst zu Hause aufgehalten haben und auch zum Teil ja wirklich sehr viel mehr Freizeit hatten, weil sie eben nicht sich mit anderen Tätigkeiten wie Freunde treffen etc. beschäftigen konnten. Also ich würde jetzt nicht per se sagen, dass wir der Corona-Gewinner sind, aber die Zeit, die Leute insbesondere am Anfang der Pandemie hatten, die haben wir schon positiv spüren können, ja.
Erklär doch mal ganz kurz, was ihr für Spiele macht. Ihr macht ja keine Brettspiele, sondern ihr macht Computerspiele. Und sitzt hier in Hamburg und das wissen viel zu wenige. Erzähl mal, was sind das für Spiele? Wie heißen die? Wie geht das?
Genau, wir machen keine Brettspiele, sondern wir machen Computerspiele, aber da eben auch nicht die klassische Scheibe, wie man sie von anderen Spielen kennt, sondern wir machen sogenannte Free-to-Play-Online-Games. Das bedeutet, dass unsere Spiele im Web, also im Browser und oder mobil, das heißt am Handy oder am Tablet, heruntergeladen aus dem App Store bzw. Google Play Store in der Regel, dass die online gespielt werden können. Und Free-to-Play bedeutet, dass unsere Spiele kostenfrei spielbar sind. Und sofern man sich dafür entscheidet, das Spiel zu spielen, kann man es tatsächlich von vorne bis zum Ende, wobei Ende, es gibt kein natürliches Ende des Spiels, weil wir es permanent weiterentwickeln, aber man kann es spielen, ohne dafür auch nur einen Cent ausgeben zu müssen. Wenn man denn aber möchte, kann man über sogenannte In-App-Purchases virtuelle Güter kaufen und dann den individuellen Spielespaß damit erhöhen. Und unsere Hauptspiele, die wir anbieten, beziehungsweise die für uns die bekanntesten Spiele sind, ist unsere Brand Empire und das Spiel ist Empire for Kingdoms Mobil und Good Game Empires im Browser und genauso ist eine zweite Brand, die wir haben, Big Farm, also ein Farming-Spiel, was auch im Browser oder eben Big Farm Mobile Harvest mobil gespielt werden kann.
Ein Farming-Spiel, was heißt das denn für mich jetzt? Also wenn ich jetzt an Videogames von früher denke, dann kenne ich noch Donkey Kong und Pac-Man und so und irgendwie ging es immer darum, einen Gegner zu bekämpfen oder schneller als jemand anderes zu sein. Das ist, glaube ich, bei euch ein bisschen was anderes.
Es kommt immer aufs Spiel an, was es ist, aber in dem Farming-Spiel zum Beispiel geht es eben nicht um Kämpfen, sondern es geht darum, beispielsweise seine Farm aufzubauen, sein Feld zu bestellen, sich eine Farm entsprechend auch, also inklusive beispielsweise Deko-Elementen, sich eine Farm dort aufzubauen, Tiere anzuschaffen, Saat auszubringen und Saatgüter wieder einzufahren. Also wirklich ein Farming-Spiel, wo man dann auch Nachbarschaften aufbaut und so weiter. Also das ist in dem Spiel die Hauptattraktion. Und dann haben wir das Empire-Spiel. Das ist so ein sogenanntes Strategiespiel, was in einer mittelalterlichen Ritterwelt spielt.
Und spielt man das gegen andere Gegner, die in irgendeinem anderen Wohnzimmer dann sitzen, oder ist man da komplett autark?
Man ist komplett autark. Es ist aber so, dass in unseren Spielen auch das Socializing eine Rolle spielt. Das heißt, die Spieler sind über Chats beispielsweise in den Spielen miteinander vernetzt und können gerade bei dem Strategiespiel Empire können beziehungsweise sollen und wollen auch Allianzen gründen. Das heißt, die tun sich zusammen. Es ist schon so, dass sie insofern dann gleichzeitig miteinander spielen, aber es ist jetzt nicht die klassische, sozusagen die klassische LAN-Party unbedingt, die man so aus der Vergangenheit kennt, die dahinter liegt. Aber es ist eine gemeinsame Interaktion damit verbunden, das ja.
Und am Ende ist es aber tatsächlich ja so, dass ihr, wenn man das Spiel gratis spielen kann, verdient ihr ja kein Geld. Am Ende verdient ihr Geld dadurch, dass ihr dort Werbung platziert und die Güter verkauft werden. Also wenn man sich ein Mutterschaf kaufen will, dann muss man dafür Geld hinlegen oder so.
Genau, also es ist, man kann sich die Dinge auch erspielen, aber man kann sie eben auch erkaufen. Und genau, es ist richtig, dass wir auch über Werbung einen sehr geringen Teil vergleichsweise unseres Umsatzes machen. Im Wesentlichen machen wir unseren Umsatz damit, dass wir eben die virtuellen Güter zum Kauf anbieten. Also beispielsweise kann man sich im Ritterspiel ein Schwert erspielen. Man kann sich aber auch ein Schwert oder ein besseres Schwert kaufen. Im Farming-Spiel kann man jetzt mal beispielhaft gesagt, könnte man sein Feld mit der virtuellen Hand bestellen. Man kann sich aber sicherlich auch einen Mähdrescher zur Hilfe nehmen. Und insofern bieten wir den Spielern an, den individuellen Spielespaß zu erhöhen und bieten ihnen virtuelle Güter zum Kauf an. Und das ist das, womit wir unseren Umsatz machen.
Im Grunde verdient ihr Geld mit der Ungeduld der Leute. Dann wäre ich, glaube ich, ein willfähriges Opfer, weil ich einfach wahnsinnig ungeduldig bin.
Also ja, zum Teil ist es tatsächlich so, dass der Zeitfaktor definitiv eine Rolle spielt. Aber wir haben, wie gesagt, auch gerade in dem Farming-Spiel beispielsweise Deko-Elemente. Also es spielt nicht nur Zeit eine Rolle, sondern eben auch der Aufbau dieser individuellen virtuellen Welt, so wie man sie eben gestalten möchte. Und auch da bieten wir Möglichkeiten und da sind den Ideen tatsächlich auch gar keine Grenzen gesetzt.
Wie viele Leute arbeiten für euch?
Bei uns arbeiten derzeit 270 Mitarbeiter bei uns am Standort in Hamburg.
Das ist ja Wahnsinn. Wie viele Männer sind das?
Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall größer 50%.
Ja, das ahnte ich schon, weil es gibt
Ja.
ja ehrlich gesagt wahrscheinlich kaum mehr Männerdomänen, was ja auch sehr in Ordnung ist. Aber wie kommst denn du als Frau an die Spitze eines Spieleherstellers?
Also es ist schon so, dass die sogenannten MINT-Berufe und dazu gehört ja eben auch der klassische Developer oder der Spieleentwickler, der eben auch bei uns natürlich angestellt ist, dass die eher männlich immer noch in der Vergangenheit besetzt waren und insofern unsere Mitarbeiterschaft da auch in der Richtung überwiegend männlich ist. Aber es ist schon so, dass sich das auch in der Vergangenheit verändert hat. Und was meine persönliche Vita angeht, ist es so, dass ich ja als CFO bzw. kaufmännische Geschäftsführerin die Good Game Studios gemeinsam mit meinem Partner, dem CEO Oleg Röskar, leite. Und ich persönlich dann gar nicht eben aus dem klassischen technischen Teil komme, sondern BWL studiert habe und darüber meinen Weg gefunden habe, bei Good Games reinzukommen. Und als wir damals, ich habe vor 8 Jahren bei Good Game Studios angefangen und als es da damals noch ein Start-up war und es darum ging, eben den Finanzbereich weiter auszubauen, sich da strategischer und eben auch professioneller aufzustellen, da bin ich eben ins Spiel gekommen.
Hast du denn vorher schon mal Berührung mit der Spieleindustrie gehabt oder hast du tatsächlich als Jugendliche eventuell auch Videogames gemacht oder gar nicht?
Tatsächlich gar nicht. Also weder noch. Das eine ist, ich bin selber kein Spieler, also auch kein Spielertyp sozusagen, der selbst Konsument der eigenen Produkte ist. Ich muss gestehen, ich habe bei Tetris aufgehört. Ich habe es irgendwann mal versucht, nochmal über Nintendo meinen Eingang dazu zu finden, aber war eine derjenigen, die es nie so richtig beherrscht hat und habe dann schnell die Freude daran verloren. Nee, insofern bin ich selbst gar kein Spieler und konsumiere unsere Spiele nicht und habe auch vorher mit der Industrie selber keine Berührungspunkte gehabt und habe früher auch immer gesagt, ob ich jetzt Umsatz aus Schrauben bilanziere oder dann eben Umsatz aus dem Verkauf virtueller Güter, ist ja tatsächlich egal. Habe aber festgestellt, dass das, was dahinter steht, nämlich die Unternehmenskultur, die wir haben, dass wir ein relativ junges Unternehmen sind, dass wir ein sehr dynamisches Umfeld haben, in dem wir uns bewegen, dass das eigentlich das ist, was am Ende den Alltag ja bestimmt und den Alltag ausmacht. Und da muss ich sagen, dass ich da sehr froh bin, dass ich damals die Entscheidung getroffen habe, aus dieser ganz klassischen Industrie rauszugehen und dann doch eben die Bilanzierung von virtuellen Gütern vorzuziehen.
Wir haben ja gerade schon über den Erfolg der letzten 2 Jahre gesprochen. Wie waren denn die Arbeitsbedingungen für euch? Haben die 270 Leute alles aus dem Homeoffice gestemmt oder wie lief das?
Ja, tatsächlich. Also ich würde mal sagen, zu 90-95% war die komplette Mannschaft im Durchschnitt remote tätig. Und es war wirklich so, dass wir an diesem besagten Tag, ich glaube, es war Freitag, der 13. März, wo sich so langsam rauskristallisiert hat, dass da irgendwas passiert, haben wir seitens unserer IT alles in Bewegung gesetzt, VPN-Lizenzen installiert etc. und haben unserer ganzen Belegschaft gesagt, sie möge bitte Montag probeweise einmal alle zu Hause bleiben, damit wir sehen können, ob wir technisch das Ganze tragen können, also ob alle 270 Leute gleichzeitig über VPN reinkommen, ob sie die Systeme das aushalten und so weiter. Und tatsächlich ist es so, dass wir seit dem Tag im Wesentlichen remote tätig sind, remote geblieben sind und haben eben feststellen können, dass wir absolut in der Lage sind, den Betrieb mit leichten Anpassungen hier und da in Prozessen natürlich, die wir damals gemacht haben, den Betrieb wirklich zu 100% remote aufrechtzuerhalten. Sicherlich kann man sagen, dass, also ich persönlich würde nicht sagen, dass das Zukunftsmodell ist, 100% remote zu bleiben, aber ein Learning ist definitiv, dass wir absolut in der Lage sind, das zu machen.
Das heißt für euch für die Zukunft, dass ihr eure Bürofläche jetzt irgendwie nur noch auf ein Drittel zusammenschraubt und die ganzen Kicker und Tischtennisplatten dann rausfliegen?
Nein, das ist nicht so. Also es ist tatsächlich so, wir haben die Tischtennisplatte, wir haben den Kickertisch, wir haben die Playstation bei uns und das soll alles auch so bleiben. Wir haben auch bisher noch überhaupt nicht die Initiative ergriffen, uns zu verkleinern, ganz bewusst nicht, weil wir erstmal wieder in einen normalen Betrieb zurückgehen möchten, der bedeutet, dass wir eben auch in Zukunft natürlich einen hohen Anteil Remote-Tätigkeit haben werden und gleichzeitig aber eben auch die Leute wieder bei uns tätig sein werden. Das heißt, Flächen haben wir noch nicht zurückgenommen, sondern gucken uns jetzt erstmal an, wie es sein soll. Aber ich denke schon, dass das Zukunftsmodell ist, dass man nicht zwangsläufig für jeden einzelnen Mitarbeiter einen kompletten Arbeitsplatz tatsächlich zur Verfügung stellen muss.
Wir wissen jetzt schon ein bisschen mehr über dich. Was ich noch weiß, ist, dass du gerne puzzelst. Ne? Also wir haben ja festgestellt, ja, So Online-Games eher nicht. Und so sind wir bei unserer Top 3 schon am Ende des Gesprächs. Wo kaufst du denn am liebsten deine Puzzlespiele? Platz 3.
Platz 3 ist ganz klassisch bei Karstadt. Die haben sozusagen die breiteste Aufstellung an so ganz klassischen Puzzlen, die man so sich vorstellen kann, die man kriegen kann.
Und Platz 2?
Platz 2 ist dann eher so in dieser Richtung Buchhandlung, also gerne bei Thalia, bei einzelnen Filialen von Thalia und anderen. Heinemann zum Beispiel ist ja auch eine schöne Buchhandlung in Hamburg. Und bei den Buchhandlungen ist es so, da kriegt man eben gerne regionale Puzzle. Also dann kriegt man irgendwie
schöne Hamburg-Puzzle.
Genau, das Hamburger Hafen oder zum Beispiel auch eine Landkarte von Hamburg. Und da kriegt man dann sehr schöne regionale Puzzle.
So, und jetzt Trommelwirbel für Platz 1.
Platz 1 ist gar nicht mal so der klassische Puzzleladen sozusagen, sondern ich wohne ja in der in St. Georg und in der langen Reihe gibt es das Lagerhaus. Das ist so ein Gemischtwarenladen, würde ich fast mal sagen. Also die haben von Deko-Elementen über Kochbücher, über servierten Postkarten und so weiter, bieten die einige Produkte an und haben jetzt nicht so eine klassische Puzzleabteilung, aber da habe ich auch schon mal ein schönes, sagen wir mal, nischiges Puzzle gefunden, was mir auch sehr viel Freude bereitet hat.
Liebe Verena, das Gespräch hat auch mir sehr viel Freude bereitet und ich hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen. Ich wünsche dir weiter ein sehr glückliches Händchen für eure Firma und sage Ahoi.
Dankeschön, Lars.
Ebenso.
Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.